Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
Guten Tag. Besuch im Psychotop habe ich diese Podcast-Ausgabe genannt und ich erkläre auch gleich, weshalb. Dazu machen wir einen Ausflug. Und zwar in eine absolute Wohlfühlgegend. Nein, das ist kein Spa, nichts mit Wellness, auch kein Traumziel für Urlauber. Es ist was mit Landwirtschaft, was ja bei diesem Podcast zu vermuten war. Es werden also in der Landschaft, die wir besuchen, auch Lebensmittel produziert. Aber es geht nicht um die gelbe Poesie eines blühenden Rapsfeldes oder die im Wind wellenden Ähren der Gerste. Es geht um eine Landschaft und auch Landwirtschaft, die uns offenbar viel tiefer im Gemüt liegt. Um eine Landschaft außerdem, wie es sie in Deutschland nur noch sehr selten gibt. Wenn das Bundesamt für Naturschutz alle 2 Jahre in repräsentativen Studien die Menschen in Deutschland zu ihrem Naturbewusstsein befragt, wird als erste Assoziation auf die Frage, was ist Natur, Landschaft beschrieben. Und wenn man nun die Landschaft modellieren müsste, die den meisten von uns zu dem Begriff Natur spontan einfällt, dann wäre das eine Lichtung mit Tieren, Waldrand, Weide und Kühe. Ja, Kühe, nicht Rehe, nicht Hirsche, nichts, was flüchtet, auch nichts potenziell Gefährliches, keine Wildschweine, kein Fuchs, kein Wolf. Eine kleine Herde grasender Kühe auf einer Weide am Wald. Das anzuschauen scheint nicht nur für mich etwas Beruhigendes zu haben. So hat mir die damalige Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz das Naturbild der Deutschen schon vor Jahren bei einem Interview ausgemalt. Daran habe ich mich erinnert, als ich jetzt diese Landschaft besucht habe, die ganz viel davon hat, in der man kilometerweit zwischen Bäumen und Büschen über Weiden laufen kann. Es ist eine offene Weidelandschaft, mehrere hundert Hektar groß, kleine Wäldchen, Baumgruppen, Büsche, dazwischen Grasland mit Wildblumen und Kräutern. Einzelne große Bäume, viele kleine und Sträucher. Am Wegrand blüht der Thymian, über der Weide singt die Feldlerche. Dazwischen grasen Galloways, laufen ihre Kälber. Gegen Abend hört man die Frösche. Mit etwas Glück sieht man einen neuen Töter oder den kapitalen Rothirsch Sven, der öfter die Kühe besuchen kommt. Ein befreundeter Zoologe, der sich viel in Afrika aufhielt, hat mir einmal erklärt, sein Psychotop, also die Landschaft, in der er sich zu Hause und aufgehoben fühlt, das sei die Savanne. Diese Landschaft hier ist eine Savanne in Norddeutschland und sie könnte mein Psychotop sein. Den Deutschen wird ja nachgesagt, sie seien Liebhaber des Waldes. Wenn man sie aber, wie gerade erzählt, nach ihrem Idealbild von Natur fragt, dann kommt immer so etwas heraus, wie es hier zu erleben ist. Eine offene Weidelandschaft. Vielleicht liegt das daran, dass unsere frühesten Vorfahren hier in Mitteleuropa eben keine dichten, dunklen Wälder vorfanden, sondern solche nordischen Savannen. So wie die Vorfahren unserer Vorfahren in Afrika. Vielleicht passt diese Landschaft deshalb als Psychotop für uns. Kann man das so sagen?
Das kann man definitiv. Aus meiner Sicht ist Beweidung der natürliche Prozess. Früher waren es natürlich auch hier in Mitteleuropa, war es das Wiesent, der Auerochse und der Tapan als Pferde. Und noch weiter zurück, wenn man in die vorherigen Zwischeneiszeiten geht, in die Warmzeiten, da ist hier ein Waldelefant rumgelaufen und auch Waldnashörner. All diese Dinge, die wir als Waldtiere bezeichnen, die tragen es ja noch in ihrem Namen, aber auch die haben die offene Landschaft gebraucht. Die Naturlandschaft Mitteleuropas ist anders, als es die meisten Fachleute auch heute noch behaupten, kein geschlossener Wald gewesen. Und die potenziell natürliche Vegetation, so ist der Fachbegriff, der ja hier immer als Wald angesehen wird, ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil wir haben die Weidetiere vergessen. Die haben nicht in einem geschlossenen Wald gelebt, sondern in einer halboffenen Weidelandschaft. In Afrika würde man das Savanne nennen. Und hätten schon dafür gesorgt, dass nicht alles zuwächst mit Bäumen, weil das ihre, die offene Landschaft, diese halboffene Landschaft, ihre Nahrungsgrundlage letztendlich darstellt. Und das funktioniert interessanterweise nicht mit, ich sag mal, Laubfressern, so wie Elchen. Da wächst eine Landschaft komplett zu. Wenn man nach Skandinavien guckt und der Elchbeweiser ist, funktioniert mit den Grasfressern und den Kräuterfressern. Und die beknabbern aber trotzdem die Büsche, die Bäume entsprechend, sodass die Landschaft niemals ganz zuwächst.
Der Biologe Gerd Kemmer ist Vorstand der Genossenschaft Bunde Wischen, die gleichzeitig ein Biobetrieb ist, der diese und andere Weidelandschaften bewirtschaftet. Insgesamt 1800 Hektar, auf denen über 1000 Rinder und fast 100 Wildpferde grasen. Gerd Kemmer ist also auch Bauer. Wir befinden uns im Stiftungsland Schäferhaus bei Flensburg. Das Gebiet war einmal ein Truppenübungsplatz. Wo heute Wanderwege sind, war militärisches Sperrgebiet, wurde geschossen, fuhr die Bundeswehr mit Panzern durchs Gelände. Jetzt gehört das der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Also ist es doch keine Landwirtschaft, sondern Naturschutz? Es ist beides und in der Verbindung mehr.
Dieser Naturschutzgedanke bei uns, dass Beweidung Biodiversität schafft, das ist der Ursprungsgedanke. Aber schon in der allerersten Phase vor über 30 Jahren, als das Projekt mal Bunde Vision begann, wenn man es ein Projekt heute noch nennen will, begann mit 3 Rindern, 5 Hektar und einer Orchideenwiese. Da haben wir auch schon diese Rinder, die wir für die Beweidung eingesetzt haben, im Frühjahr gekauft, im Herbst verkauft, geschlachtet und verkauft, weil die Rinder durch den Fleischverkauf auch für den Ertrag des Projektes gesorgt haben. Also ein sich selbst finanzierender Naturschutz war von Anfang an der Grundgedanke von Bunde Vision. Und der besteht bis heute fort. Die Dimensionen sind natürlich andere. Wir haben heute 1000 Tiere insgesamt, schlachten über 200 Tiere im Jahr, also jede Woche 4. Gerade heute Morgen haben wir 4 Stück, habe ich 4 Stück erschossen. Ne? Also wir machen es tatsächlich selbst, weil ich mir vor mittlerweile 15 Jahren schon überlegt habe, dass es mir sehr zuwider geht am Schluss, nachdem die Tiere hier ein Leben in nahezu absoluter Freiheit gelebt haben, die dann auf dem Anhänger zu packen und auf den Schlachthof zu fahren, um sie da per Bolzenschuss eingeengt irgendwie dann töten zu lassen. Und insofern seit 2010 praktizieren wir diesen Kugelschuss auf der Weide. Die werden also in ihrer gewohnten Umgebung mit ihren bekannten Kollegen sozusagen in dem bekannten Herdenverband erschossen. Ich sage immer, die haben den Schuss nicht gehört. Die Kugel ist bekanntlich schneller als der Schall. Wenn der Knall an den Ohren ankommt, ist das Tier schon auf dem Weg nach unten und kriegt nichts davon mit. Einen stressfreieren Tod kann es aus meiner Sicht nicht geben. Und das ist auch tatsächlich, kommt immer mehr beim Verbraucher an, dass die genau solche Produkte von solchen Tieren und von so geschlachteten Tieren dann auch nachfragen.
Also doch Landwirtschaft und eben auch Naturschutz. 420 Hektar halboffenes Weideland, geteilt durch eine Straße und einen zwischen Nord- und Südteil liegenden Flugplatz. Östlich der A7, der längsten deutschen Autobahn, die ihren Lärm herüberschickt in die Natur. Allein der Nordteil des Weidegebietes ist mit 300 Hektar eines der größten in Deutschland. Das sind die Daten. Das klingt viel, ist aber auch nicht mehr als ein paar große Äcker im Osten Deutschlands oder Europas, auf denen nicht viel mehr wächst als, na klar, was fällt uns seit Ukraine-Krieg anderes ein? Also sagen wir Weizen. Was bedeutet Monokultur? Bitte nicht als Schimpfwort verstehen. Wenn wir Lebensmittel anbauen wollen, dann müssen wir Monokulturen erzeugen. Allerdings nicht in dieser Größe und nicht überall. Im Stiftungsland Schäferhaus gibt es keine Monokultur. Schon der Wegrand ist voller rote Listearten. Das gilt für die Pflanzen und die Insekten, die sie besuchen. Auf einem Abschnitt des ehemaligen Panzerrundwegs der Bundeswehr graben gerade so viele Sandbienen ihre Brutlöcher in den Boden, dass man kaum vorankommt, wenn man keines der Nester platttreten will. Das sind die Wildbienen, die eigentlichen Garanten der Bestäubung, auch unserer Nutzpflanzen. Um das mal mit den Augen des Konsumenten zu betrachten. Da gibt es ein recht karges Gebiet, auf dem sich normale, konventionelle Landwirtschaft eher nicht lohnen würde. Und das vom Militär nicht mehr gebraucht wird. Das aber dann nicht bebaut, sondern quasi der Natur zurückgegeben wird. Um das aber zu bewerkstelligen, weiden dort Rinder. Und die können wir am Ende essen. Neben unseren Nahrungsmitteln entsteht dort Biodiversität. Wir bekämpfen da eine unserer größten Krisen, das Artensterben. Hört sich stark nach Win-Win an, oder? Man hätte an dieser Stelle übrigens auch Wald anpflanzen können. Das ist derzeit sehr trendy. Wald scheint vielen der Heilsbringer zu sein, obwohl er gerade am Klimawandel stirbt. Dort im heutigen Weidegebiet steht auch etwas Wald. Deshalb mussten woanders 52 Hektar neuer Wald aufgeforstet werden, weil ja Wald, der beweidet wird, nach deutschem Recht kein Wald mehr ist. Also 52 Hektar Stangenforst als Ausgleich für mehr Biodiversität. Das Naturschutzrecht ist reich an solchen Absurditäten. Frage an den Biologen und Bauern Gerd Kemmer. Funktioniert nun dieses Gebiet, das Landwirtschaft und Naturschutz verbindet, tatsächlich ohne Eingriffe? Oder müsst ihr den Rindern helfen beim Freihalten und Fruchtbarhalten der Landschaft?
Also das Stiftung St. Schäferhaus, der Nordteil hier, ist ein ehemaliger Standortübungsplatz. Vor über 20 Jahren schon durch uns in Beweidung genommen. 1999 haben wir hier die ersten Tiere aufgetrieben. Und eine der wesentlichen Fragestellungen ist, muss man irgendwie managend eingreifen in Vegetationsgehölzbestand, und die Erfahrung zeigt, dass die Rinder ziemlich alles sehr gut in den Griff bekommen, aber den Weißdorn eben nicht. Der Weißdorn mit seinen Dornen, die er bei Beweidung auch noch vermehrt ausprägt, schafft es also, sich massiv der Beweidung gegenüber zur Wehr zu setzen, sich auszubreiten und dann in Teilbereichen auch ganze Flächen dicht zu machen. Und insofern sind wir dazu übergegangen, den abschnittsweise dann auch mal wieder zu entfernen. Sprich, absägen, all diese Dinge nützt nichts, haben wir alles ausprobiert. Ziegenbeweidung, Schafbeweidung funktioniert nicht. Wir reißen sie tatsächlich mit Stumpf und Stiel mit dem Bagger raus. Die Oberteile werden geschreddert und thermisch verwertet und die Wurzel schichten wir zu Haufen auf, die dann Unterschlupf für Reptilien, zum Beispiel für die Zauneidechse sind, die hier auch vorkommt.
Also ganz ohne Eingriffe geht es nicht. Man kann auch so ein naturnahes Weidegebiet in Mitteleuropa sich nicht ganz selbst überlassen. Die Rinder brauchen Hilfe bei der Wiederherstellung naturnaher Verhältnisse. Wenn sie die nicht hätten, würde hier eine Landschaft entstehen, wie sie vor Tausenden von Jahren, vor Millionen Jahren vielleicht in weiten Teilen Mitteleuropas wahrscheinlich eine der vorherrschenden war. Da, wo die stacheligen Sträucher die jungen Bäume vor Verbiss schützen, wachsen die Bäume auf, werden so groß, dass sie den Weißdorn beschatten. Das mag der Strauch nicht, er geht ein. So entstehen Wälder auch in Gebieten, in denen große Weidetiere leben. Eine Entwicklung, die Bunde Wischen im Stiftungsland Schäferhaus unterbindet, weil das Gebiet für größere Wälder dann doch zu klein ist.
Ja, aber die Effekte sehen wir hier tatsächlich schon. Also in bestimmten Bereichen hier in dem Weißdorn siedelt sich die Eiche an. Und wir haben hier durchaus schon Eichen mit 15 cm Durchmesser, die sich hier im Laufe der Jahre gebildet haben. Und genauso ist es. Der Wald, der Eichenwald zumindest, entsteht nicht in dem Wald aus sich selbst heraus, sondern der entsteht in der freien Landschaft über den Weißdorn. Der Weißdorn schützt die Eichen vor dem Verbiss der Rinder. Und dann steht hier in 100, 150 Jahren ein lichter Eichenwald. Eichen bilden niemals geschlossene Wälder, sind relativ lichtdurchlässig, auch der Baum an sich, sodass wir auch im Sommer immer eine Vegetation unterhalb der Bäume haben in einem Hutewald. Das haben wir in einem Buchenwald nicht. In einem Buchenwald haben wir die Frühjahrsgeophyten und im Sommer eben gar nichts, weil kein Licht an den Boden kommt.
Die von Gerd Kemmer geschilderte Entwicklung der Pflanzen im Weideland stützt die sogenannte Megaherbivoren-Hypothese. Die besagt, dass große Pflanzenfresser, die Megaherbivoren, die Landschaft in weiten Teilen Europas offen gehalten haben. Dass nicht alles mit dichten, dunklen Wäldern bestanden war, bevor wir Menschen hier einzogen. Dass unsere Vorfahren in weiten Gebieten auch hier ähnlich offene Weidelandschaften vorfanden wie in Afrika. Dann wäre eine Weidelandschaft mit Baumbestand und beweideten Wäldern eine der ursprünglichen Naturlandschaften. Jedenfalls ist es die mit der höchsten Biodiversität und den meisten Rote-Liste-Arten. Nun produziert dieses Gebiet als Lebensmittel für uns Menschen einstweilen nur Fleisch. Vorzügliches Fleisch von Rindern, die das ganze Jahr draußen leben dürfen. Könnte man nicht aus solch einer Landschaft auch eine gemischte aus Ackerbau und Viehzucht machen? Ein Agroforstsystem, in dem beweidete Baumlandschaften sich mit Feldern abwechseln und so die Monokulturen der Äcker von der Biodiversität nebenan profitieren, weil von dort die Nützlinge kommen, die die Schädlinge kurz halten und die Bodenorganismen einwandern, die den Ackerboden gesund halten.
Also ich würde dieses sogar als ein Agroforstsystem bezeichnen, ne? Nur mit einer Beweidung. Aber na klar, das wäre durchaus denkbar. Ne? Die Größenverhältnisse sind ja heute eher umgekehrt. Ne? Die intensiv agrarisch genutzte Fläche schließt dann diese Weidelandschaften ein. Für die Biodiversität wäre natürlich der umgekehrte Fall absolut wünschenswert, ne? Dass wir große Flächen haben, die extensiv beweidet werden, aus denen dann natürlich unser Fleisch kommt. Und der Ertrag ist ja, ist natürlich ein großer Betrieb, klar. Aber über 200 Tiere im Jahr, die wir da entnehmen aus dem System, die wir schlachten, sind dann eben auch ungefähr 60 Tonnen Fleisch, die da rauskommen. Und dass man in diese Landschaften dann Ackerflächen einstreut, die dann auch quasi ja, hohe Biodiversität haben, weil natürlich immer Arten aus dem Weidesystem in diese Flächen einwandern. Und auch da sogar bestimmte Arten ihre Vorteile hätten, weil sie genau auf diese dann noch stärkere Offenheit, sag ich mal, in einem Ackersystem ihre ökologische Nische haben.
Hier beenden wir für heute den Ausflug ins Psychotop und damit auch in bessere Zeiten. Ich weiß, es ist Krieg, es ist Krise und wenn es zurzeit um Landwirtschaft geht, dann geht es um Ernährungssicherheit. Da kann man nicht mal eben so einen Ausflug zu glücklichen Kühen in die Biodiversität machen. Doch, kann man, muss man sogar. Denn die Biodiversitätskrise ist so groß wie die Klimakrise. Sie hängen zusammen, die Krisen. Und da muss man sogar ab und an einen Ausflug machen, um sich anzuschauen, wie wenigstens eine der vielen Krisen gelöst werden könnte. Halboffene Weidelandschaften gibt es übrigens nicht nur im Norden. Ausflüge ins Psychotop kann man auch anderswo machen. Zur Senne in Nordrhein-Westfalen, zur Döbritzer Heide im Havelland, zur Schmittenhöhe am Mittelrhein. Für heute jetzt nur noch der Hinweis, dass der Podcast immer am ersten Donnerstag im Monat erscheint, auf florianschwinn.de, beim Overton-Magazin und natürlich an den üblichen Fundorten bei Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte, gerne an post@florianschwinn.de und die schriftliche Fassung wie immer im Blog.
Führerschein für Einkaufswagen. Podcast des Westend Verlages.